Und?
Speeches.
Nimm mir das nicht weg. Nimm mir das nicht weg.
Entschuldige.
Das wollte ich nicht. Das ist nicht deine Aufgabe.
Ja, Entschuldigung. Es ist, wenn man hier zwei Wochen lang alleine im Studio sitzt, ja, da nimmt man multiple Persönlichkeiten an, weil man irgendwie das Gefühl hat, man muss auch.
Ja, das stimmt. Ne?
Man will nicht allein sein.
Ja, richtig.
So?
Ja, verstehe ich.
Und dann habe ich in meiner Verzweiflung angefangen zu parodieren. Und habe mich phasenweise sogar vorbereitet.
Du hast, auf den du hast mich parodiert, wie ich andere parodiere, ja, ne?
Genau.
Ehrlich. Ja. Ja. Das ist so wie bei Micky, wenn du eigentlich den Habeck machen willst. Oder andere. Ja. Oder was war das, was dann am Ende wie eine Mischung aus Gunter Gabriel und Genscher klang?
Ach so, Westernhagen.
Ja, Westernhagen.
Ich bin wieder hier und bin gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Ausreise...
Man kriegt das gar nicht mehr zurück. Da hört man einmal Apokalypse und Filterkaffee und hat schon wieder 17 verschiedene Stimmen im Ohr. Ja. Ja, aber ich muss ja sagen, ich bin ja heute das erste Mal nach langer, langer, langer Zeit hier im Studio. Mhm. Das heißt, es ist für mich auch das erste Mal MML in diesem Sommer, wo ich mehr als nur einen Schlüpper anhabe.
Also, das stimmt doch gar nicht.
Ja, also, doch. Hörer sind ja heute oder später dann irgendwann auch Zuschauer. Die werden das ja dann sehen.
Machen Sie Fernsehaufnahmen. Ja. Wo wird das gesendet? Von welchem Sender sind Sie eigentlich? Dankeschön.
Sind die Kollegen von Spiegel TV.
Das ist Spiegel TV. Ja. Schau an. Sehr bärblicher Journalismus. Das hat ja damit überhaupt nichts zu tun.
Ja, wie schön, ne? Oh, ich sehe hier so ein bisschen, guck mal, da hängt so ein bisschen grün an der Wand. Ist das noch, hast du, Lukas, du bist ja direkt aus Berlin jetzt zu uns gekommen. Hast du da beim RBB aus dem Büro von Frau Schlesinger da ein bisschen grün aus der Wand gerissen?
Bisschen Rollrasen,
das
ne?
Ist jetzt so ein bisschen so wie bei Schalker Aufstiegsfeiern oder bei Meisterschaftsfeiern, wenn die Leute so Rasen rausreißen. So ist das jetzt auch beim RBB. Das ist so ein bisschen wie so eine Art kleiner Kapitolsturm, wenn das Bürgertum jetzt das Gebäude vom RBB stürmt, um sich die Gebührengelder zurückzuholen, dann reißen sie teilweise Rasen raus aus der Wand.
Es ist so toll, wenn man als Berliner ja denkt, man hat da irgendwie eine mediale Relevanz. Mhm. Und dann fährt man einmal nach Hamburg und dann sitzt ein Freund von Micky Beisenherz morgens beim Kaffee am Elbgold und sagt, RBB, RBB, da musste ich erstmal überlegen, welcher Fußballverein das ist. Ne? RB Berlin, ja. Red Bull Berlin. Kann auch alles sein.
Ja, kann alles sein.
Ja. Ja. Aber ich finde es übrigens toll, jetzt wo der Timo zurück ist, ist für mich RB Leipzig wieder unter Werner Liefen.
So.
Musste gerade überlegen, welcher Timo.
Der Timo.
Ich kenne ja wirklich nur, also in der Liga kenne ich derzeit wirklich nur einen.
Das stimmt.
Spielt Timo Hildebrand gar nicht mehr?
Nee, Timo Rost auch nicht. Ne?
Schon länger nicht mehr.
Und Timo Wache auch nicht mehr. Von daher, ja toll, wie schön. Ja. Die Bundesliga ist wieder im Gange und Riesenüberraschung so vorweg. Borussia Dortmund hat nach zwei Spieltagen tatsächlich 6 Punkte. Hätte man auch nicht erwartet.
Ja. Man muss aber sagen, ich habe ja das Daily mir am gestrigen Montag angehört und da ging es dann gleich wieder um das M-Wort Mentalität. Mm. Hat Borussia Dortmund unter Terzic jetzt schon seine Mentalität gefunden? Mhm. Nee, Flecken hat einfach den Ball durchgelassen.
Exakt.
Das war nicht das M-Wort, das war das G-Wort.
Flutschflecken.
Flutschfinger.
Flutschfinger Flecken. Ja, nein, aber absolut. Also das war der Gamechanger, ne? Weil ich habe das Spiel ja gesehen mit meinem Kumpel Philipp zusammen und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt natürlich, wie alle anderen auch, nicht den geringsten Zweifel daran, dass das bei einem 1-0 für Freiburg bleiben würde. Und dann passiert das und dann wiederum muss man sagen, da haben sie dann natürlich Morgenluft geschnuppert.
Ja, natürlich. Und dann hast du die drei Einwechslungen, ne? Mit Bino Gittens, Mokoko.
Ja.
Und Wolf?
Ja. Also Wolf ist ja nicht eingewechselt, aber Wolf war dann ja... oder
also natürlich ist Wolf eingewechselt.
Aber vorher schon. Also deutlich.
Ja, aber der kam auch, also er kam erst im Laufe des Spiels. Und man muss ja sagen, der Wolf hat den Robben gemacht, verstehst du? Ja.
Kann es eigentlich sein, dass Bino Gittens, Mokoko und Wolf zusammen jünger sind als ich?
Ja.
Ja. Nein, nicht ganz.
Obwohl Wolf ist ja schon Altstar in dieser Mannschaft von Borussia Dortmund. Aber man muss noch mal sagen, wie wenig Ahnung ich auch von Fußball habe. Ich habe mir nämlich vor einigen Wochen das U19-Finale der Bundesliga angeschaut in Berlin. Ja. Im Amateurstadion von Hertha BSC traf Borussia Dortmund auf die Hertha. Und Bino Gittens spielte auch. Mhm. Und ich wusste ja um die Geschichte, kam auch von Manchester City, ist er der neue Jadon Sancho. Und er hat mich überhaupt nicht beeindruckt. Und das ist ja auf einem Niveau, wo zu sagen, das waren ja alles noch Jugendspieler.
Genau.
Du dachtest ja, okay, aber das ist doch nicht Bundesliga-Material. Also weiß ich gar nicht, das habe ich nicht gesehen. Wenige Wochen später steht Terzic in der Mixzone und sagt, das ist für mich ein Gamechanger in der Bundesliga. Ich habe es nicht gesehen. Also das Einzige, was ich wirklich nie hätte werden sollen, nicht das Einzige, aber von vielen Dingen, ist Bundesliga-Scout.
Ja. Du, aber ich glaube, das haben einen ähnlichen Satz haben die Leute damals auch über Thomas Müller gesagt. Und tun es teilweise heute noch.
Ja, natürlich.
Nein, aber das ist schon interessant. Ja, für Wolf hat es mich einfach sehr gefreut, da Marius Wolf sicher, glaube ich, so langsam, aber beständig auch so in die Herzen der Fans gespielt hat, da er so ein bisschen... So ein Hauch Schmelle liegt da ja auch in der Luft. Also der ist ja, gehört ja jetzt nicht zu den hochtalentiertesten Fußballern im Kader von Borussia Dortmund. Und trotzdem merkst du, das ist aber einer, der diese viel zitierte Mentalität ja mitbringt und sich so ein bisschen in das Spiel hineinwuchtet und dann plötzlich auf robbeneske Art und Weise auch noch sein Tor erzielt. Das ist schon sehr schön zu sehen.
Und auch in den Verein reingewuchtet hat, ne? Also genau, in seine Rolle dort und in seine Wichtigkeit, was die Mannschaft angeht. Ein Teil der Mannschaft zu sein, also wo man am Anfang eher immer noch dachte, es ist vielleicht eher ein Fremdkörper oder ein Fehleinkauf, hat er sich einfach komplett reingebissen und komplett reingearbeitet. Also das ist
vor allen Dingen, weil er ja
tatsächlich etwas, was wir aber eigentlich ja nach der Musik
machen wir. Pass auf, wir reden doch mal richtig, über Wolf. Ich habe auch noch eine super Wolf-Geschichte, wo ich nicht weiß, ob ich euch die schon mal erzählt habe, aber das ist ja egal.
Das ist egal.
Wir kommen bei Gemischtes Hack, die Fußball-Edition.
So, du hast es gerade schon angesprochen. Du bist ja, wie du dich gerade geoutet hast, jetzt nicht so firm, was das Thema Fußball angeht oder das Erkennen von Talenten. Wir gucken mal, ob denn der jetzt folgende Werbepartner vielleicht trotzdem etwas für dich sein könnte.
Bambule, Reklame, Werbung jetzt bezahlte.
Ich habe den Jungen das gegönnt.
Der musste immer lachen, oder?
Ja.
Ja. Ich habe den Jungen auch das gegönnt. Also, Spitch ist unser Werbepartner. Bitte?
Speech don't kill my vibe.
Was?
Speech.
Speech. Speech ist unser Werbepartner. Ja. Und Speech ist ein Fußballmanager und zwar ein offizielles Lizenzprodukt der Bundesliga. Das heißt also, bei Speech kannst du deine Fußballkenntnisse gegen andere User kostenlos oder kostenpflichtig unter Beweis stellen und dadurch echtes Geld gewinnen. Man muss natürlich auch echtes Geld dafür einsetzen. Man kann auch sozusagen ohne Geld spielen, aber man kann eben auch mit Geld spielen. Aber du könntest vielleicht nochmal aus dem, aus dem Maschinenraum des Fußballmanager-Spiels Miterfinder gefühlt.
Also ich habe ein schlimmes Wochenende hinter mir, weil ich vergessen hatte, Suat Serdar aufzustellen für Robert Andrich. Mhm. Und hätte ich Suat Serdar aufgestellt, hätte ich 76 Punkte auf einer anderen Plattform, die wir ja nicht benennen. Aber du musst halt sehen, auf diesen anderen Plattformen, das ist ja das Problem, du stellst einmal deine Mannschaft auf und musst damit die ganze Saison arbeiten. Also wenn sich Robert Andrich verletzt, dann musst du halt, dann rückt bei mir Suat Serdar nach, im Idealfall. Bei Spitch ist es so, dass du jeden Spieltag neu aufstellen kannst.
Genau.
Also es ist dann so ein bisschen wie bei den Simpsons früher, wo nach jeder Folge alles auf Null gestellt wurde, das gesamte Universum.
Ja.
Du kannst immer wieder von vorne anfangen, kannst Spieltag für Spieltag entscheiden, was ist meine Mannschaft, wie möchte ich spielen, mit wem möchte ich spielen und dann kannst du Spieltag für Spieltag gegen andere User antreten und dann tagesaktuell.
Genau. Und du kannst aus allen realen Fußballspielern eines angebotenen Wettbewerbs, also erste, zweite Bundesliga, Premier League oder Champions League, eine Aufstellung kann man erstellen. Und dann spielst du gegen alle anderen teilnehmenden User am Spieltags, im Spieltags- oder Saisonmodus. Also jede Aktion, zum Beispiel Pass, Zweikampf, Tor eines Fußballspielers aus dem Stadion, wird in Echtzeit erfasst in den Speed.
Nie waren Live-Wetten so sexy. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, die drei Eierköpfe von MML machen dafür Werbung, warum soll ich das denn spielen? Ich sag mal so, wir haben einen großen Verbündeten
ganz
da oben.
Ganz genau.
Ja? Jürgen Klopp ist Spitch-Fan.
Spitch-Fan.
Testimonial. Ja.
Spitch-Fan.
Ja.
Spitch-Fan. Jürgen Klopp ist
Spitch-Fan. Ich habe letzte Mal, ich glaube, es war der Kicker, ich habe den Kicker aufgeschlagen und da lächelte mir diese beiden Zahnreihen entgegen. Ja. Und dann dachte ich, deutsche Vermögensberatung, Halbzeitanalyse. Nee, Spitch.
Life's a Spitch and then you die. Ja. Heißt never, es ja nicht umsonst.
Never skim a spitch.
Ja, genau, ich wollte sagen, never spitch in Erdinger. Wir sind so versaut. Ey.
So, Spitch schreibt man sie übrigens S-P-I-T-C-H und das Ganze findet ihr unter spitch.live mit V, also spitch.live. Das ist die Adresse für den Fußballmanager Spitch, das offizielle Lizenzprodukt der DFL.
Warte, warte. Und sie fanden, das war
Spitch.
Bambule, Reklame, Werbung jetzt bezahlte.
Ich hab den Jungen das gegönnt.
So.
Joa.
Das kann ja heiter werden. In einer neuen Folge von Das kann ja heiter werden hören Sie jetzt Musik bitte. Hören Sie jetzt eine neue Folge von Fußball MML Daily mit Lena Kassel als Micky Weisenherz.
Also ich wurde schon mit bedeutend schlimmeren Menschen in einen Topf geworfen. Mit Lena Kassel lasse ich mich jederzeit in einen Topf schmeißen.
Ich wollte eigentlich sagen, ne, nur die Harten kommen in den Fernsehgarten. Hier ist die Andrea Kiewel vom Fußball MML, hier ist Micky Weisenherz.
Ich begrüße unsere Hörer und HörerInnen. Ich könnte mal, ich muss das machen. Tut mir wirklich leid.
Achso, war das die Geschichte, die
das
nur...
Das war die Geschichte.
Dass sie sich einen abgebrochen hat.
Andrea Kiewel ist quasi der Gender-Maulwurf.
Ja. Ja, ich hatte ein schönes Trikot für sie.
Ja, ja.
Und hier ist der Mann, der mittlerweile am Millerntor wohnt. Er ist auch ohne Gender Gaga. Hier ist Mike Nöcker.
Guten Morgen, hallo.
Verdammter Gender Gaga.
Hans-Dietrich Gender.
So, begrüße Sie aus Berlin, extra angereist.
Eingeflogen.
Weshalb wir alle getestet sind, das muss man an dieser Stelle auch nochmal sagen.
Das war mir wichtig.
Nur für Lukas Vogelsang sind wir alle getestet und sind alle positiv drauf.
Das ist richtig.
Allerdings ohne Corona. Guten Morgen, Lukas Vogelsang.
Guten Tag.
Kinder, es ist so wahnsinnig viel passiert
das
im Fußball.
Ist richtig, ja.
Wollen wir jetzt den Cliffhanger wenigstens auflösen? Ich kann noch meine Marius-Wolf-Geschichte
erzählen.
Oh ja,
erzählen. Mach mal.
Ja, richtig. Also Marius Wolf, der ja weder bei Hertha noch beim ersten FC Köln als Leihspieler reüssieren konnte, hat ja eine besondere Geschichte. Ich habe im Kreta-Urlaub, und ich weiß nicht, ob ich es euch schon erzählt habe, aber das wirklich großartige Buch von Ronald Reng gelesen, Der große Traum, wo er über 10 Jahre werdende Bundesligaspieler beziehungsweise sehr große Fußballtalente im Raum Fürth-Nürnberg begleitet hat. Und irgendwann in dieser Begleitung dieser 3 Fußballer kam der Punkt, wo sie am Scheideweg standen. Und bei zweien sah es sehr gut aus, Jugendnationalspieler, die werden irgendwann sicher in der Bundesliga spielen. Und einer wurde in seinem Jugendverein, in der A-Jugend, vor die Tür gesetzt. Entweder in Nürnberg oder Fürth, so genau kriege ich es nicht mehr zusammen. Ich glaube aber in Nürnberg. Und sollte sich einen neuen Verein suchen. Ist dann zum Probetraining bei Ingolstadt gegangen. Die haben gesagt, nee, das wird nichts. Lass lieber sein, geh in deine Ausbildung. Fußballprofi wirst du nicht. Für gewogen und für zu leicht befunden.
Ja.
Von den beiden anderen hat man nie was gehört. Der dritte war Marius Wolf.
Ach, das ist interessant.
Und da siehst du, wie wenig du das voraussagen kannst, wie so eine Karriere läuft mit 15, 16, selbst mit 17 noch. Ja. Also siehst du auch am Beispiel Moukoko, jetzt trifft er wieder. Aber du kannst es einfach nicht sagen, weil so viele Unwägbarkeiten auf dem Weg liegen. Also Marius Wolf, der mit 17 abgeschrieben war, der wirklich in eine Depression verfallen ist, weil sie ihm gesagt haben, der Traum vom Fußball, vom Fußballprofi ist hier vorbei. Und die beiden anderen, die von Steffen Freund damals dann in die U21 oder in die U19 oder so eingeladen wurden und wo man dann den Namen nie gehört hat im Zusammenhang eines Bundesligisten. Das ist schon Wahnsinn. Und so hat sich ja Marius Wolf auch zurückgekämpft. Ich meine, er ist beim Vizemeister bei Borussia Dortmund jetzt nah dran, Stammspieler zu sein. Ja. Vor 2 Jahren hätte man noch gedacht, naja, den werden sie irgendwann wieder in die zweite Liga verleihen.
Genau, ja, ja. Ja, das ist interessant, ne? Wenn dann so entsprechende Stellschrauben dann einfach gestellt werden, was dann plötzlich sich entwickelt. Also welche Unwägbarkeiten auf dem Weg zum Erfolg oder Misserfolg dann plötzlich da eintreten, das ist schon spannend zu sehen.
Für mich ist ja immer die Paradegeschichte, weil ich jetzt gerade nochmal beim Aufräumen die alte Autogrammkarte gefunden habe. Wir hatten 99 oder 2000 hatten wir einen jungen Kroaten von NK Obilić verpflichtet, Hertha BSC für 200.000 Mark damals, mit so einem Topfschnitt, der mit 18 für nicht gut genug befunden wurde von Jürgen Röber und dann über die Umwege Moskau beim FC Bayern gelandet ist, Ivica Olic. Und mit 18 war klar bei Hertha BSC, der wird kein Bundesligaspieler. Am Ende stand er im Champions-League-Finale mit den Bayern und hat noch im Halbfinale, glaube ich, gegen Manchester getroffen oder wann das war, oder gegen Lyon. Und das ist einfach Wahnsinn, weil du nicht sagen kannst mit 18 oder 19, das ist jetzt vorbei oder es klappt. Das ist nicht vorauszusehen.
Ja, gut, aber es gab auch Manager, die gesagt haben, hör mal, diese Band hier, das, was ich ja gerade gehört habe, die können wir aber direkt abtanzen. Beatles. Das sag ich dir aber, das sag ich dir aber gleich hier im Büro, du. Aus denen wird nie was.
Ja, aber Hertha war auch noch nie ein Starclub.
Ja, sehr gut. Das stimmt allerdings. Ja.
Seid ihr denn zufrieden so mit allem gerade? Du hast gerade angesprochen, Borussia Dortmund 6 Punkte, man soll es kaum glauben. Es
ja, also
gibt noch 2 Vereine in der Bundesliga, die 6 Punkte haben.
Ja, Leverkusen gehört nicht dazu.
Nein, das ist, es gehören alle nicht dazu, außer Bayern München und Borussia Dortmund.
Ja, das vor 2-3 Jahren wäre ich wahrscheinlich jetzt elektrisiert und würde sagen, aha, das Meisterschaftsrennen ist offen. Da habe ich mir natürlich schon vor einiger Zeit abgeschminkt. Da hat Dortmund einfach gar nicht die Luft und auch wahrscheinlich nicht die Kaderbreite und Tiefe, um über 34 Spieltage hinweg den Bayern da dauerhaft erfolgreich die Stirn bieten zu können. Das ist leider auch die ernüchternde und auch nüchterne Erkenntnis, die ich habe. Nichtsdestotrotz ist es gerade jetzt am Anfang der Saison schön zu sehen, dass die Dortmunder auch die, nennen wir sie ruhig mal Drecksspiele, dann auch erfolgreich gestalten. Und wie das dann geschieht, ich meine, die Bayern haben ähnlich wie gegen Freiburg auch schon das ein oder andere Spiel gewonnen. Das ist dann auch okay. Aber klar, also bis zu dem Flutschfinger von Flecken sitzt man da auch als Fan und denkt, ja, also besonders kreativ, einfallsreich oder enthusiastisch wird er jetzt auch nicht gespielt.
Freiburg hat einfach den Freiburger Fußball nochmal verfeinert und hatte die Dortmunder sehr, sehr gut im Griff. Und ich glaube auch, wenn der Flecken nicht so daneben greift, kommst du nicht zurück in die Partie. Ich glaube, dann reicht es nicht mal zu einem Unentschieden. Und dann aber, wenn wir schon beim M-Wort sind, hast du das Momentum auf deiner Seite. Das stimmte. Dann hatten die Dortmunder die zweite Luft. Dann kommt das, was ich ganz schön fand, gestern den Kicker aufgeschlagen. Blick auf die Tabelle.
Wie ist denn wirklich? Ne? Du bist wirklich der einzige Seemann. Ja,
Lena Kassel. Wir schicken uns immer morgens, montags Bilder. Sie, wie sie den Kicker liest, ich, wie ich den Kicker. Und sie markiert meist die gleichen Stellen, besonders wenn es um Hertha BSC geht. Aber ich schaue auf die Tabelle und dann fällt mir wieder dieses Zitat von ein paar Jahren ein, wo Uli Hoeneß gesagt hat, wir müssen aufpassen, dass wir in Deutschland nicht schottische Verhältnisse bekommen. Mhm. Also, dass du immer Celtic oder die Rangers hast. Danach sind dann 10 Meisterschaften in Folge für die Bayern zu listen. Und man muss sagen, ich würde mir so gerne mal wieder schottische Verhältnisse wünschen.
Ja, wirklich.
Also, ich möchte, dass diese Tabelle genauso auch am 32. Spieltag aussieht. Bayern und Dortmund punktgleich. Und es ist mir auch scheißegal, wie oft die Dortmunder sich dann zu einem 3-1 rumpeln oder zu einem 1-0 wie gegen Leverkusen. Hauptsache, die Spannung bleibt erhalten, weil machen wir uns nichts vor. Die Bayern sind das Nonplusultra. Das waren sie letztes Jahr, das waren sie das Jahr davor, das sind sie dieses Jahr auch. Sie sind nur noch weniger ausrechenbar, haben noch eine größere Kadertiefe.
Ja.
Und plötzlich, und das ist auch ein Thema, reüssieren ja die Jungs, die abgeschrieben waren letzte Saison. Upamecano, Sabitzer, also keiner redet mehr von einem Konrad-Leimer-Transfer, weil Sabitzer plötzlich auf der Doppel-6 neben Kimmich den Sabitzer gibt, den er in Leipzig, der in Leipzig unter Nagel
zu beruhigend für die Fans der anderen Vereine, ne?
Ja.
Wie schrieb Spiegel Online? Sabitzers Performance spart den Bayern 30 Millionen, weil sie jetzt nicht noch einen zentralen defensiven Mittelfeldspieler von RB Leipzig verpflichten müssen.
Man könnte sagen, Sabitzer ist in München endlich angekommen.
So, und Musiala wird von Lothar Matthäus jetzt schon für den Weltfußballer vorgeschlagen.
Lothar Matthäus hat gesagt, selbst ein junger Lothar Matthäus war nicht so gut wie Musiala in diesem Alter.
Das ist nur wirklich das höchste Lob, das man jemandem aussprechen
kann. Und Oliver Kahn hat gesagt, selbst ein Oliver Kahn hatte damals Anpassungsprobleme beim FC Bayern. Man muss den Spielern auch mal ein Jahr geben oder zwei. Ganz neue Töne vom CEO des FC Bayern.
Das ist ja wirklich die ganz große Harmoniewelle, die da jetzt ausgebrochen wird. Das ist ja wirklich,
nicht, dass sie noch Buddha-Figuren da aufbauen. Ja, also eine Kuscheloase.
Ich dachte, Olli Kahn ist jetzt schon die Buddha-Figur, die da aufgebaut wurde.
Sag mal, hier 10 Meisterschaften ist doch La Decima, ne? Was ist denn dann 11? La Onzima? Oder?
La Onzima. ich weiß gar nicht, was, da müssen wir jetzt mal theoretisch unsere Spanisch, also werben wir gerade für Bubble? Nein, ne? Dann verweigere ich jegliche Translationsgelüste.
Führt jetzt möglicherweise auch ein bisschen vom Thema
nicht,
ab.
Ich möchte darüber auch nicht reden. Ich möchte mir doch selbst so eine innere Spannung erhalten. Ja,
ja, genau.
Was ist mit Mainz 05?
Ja.
Ich meine, die können ja auch noch von hinten.
Warum nicht mal Leverkusen?
Das ist ja eh Wahnsinn, ne? Also, wie Lena auch schon sagte, Da muss man gucken, nach dem nächsten Spieltag, dass Seoane nicht schon so früh in der Saison wackelt, wo wir noch gesagt haben, sie hatte den, glaube ich, die Leverkusener auf den zweiten Platz getippt. Alle haben gesagt, naja, wenn die Bayern wackeln, jedes Jahr lässt man sich ja wieder da rein, wenn die Bayern wackeln,
dann muss
und
da sein.
Dortmund, dann ist doch Leverkusen da. Die haben Diaby gehalten, die haben Schick gehalten. Würz kommt zurück zur Halbserie, wenn er genesen ist von seinem Kreuzbandriss. Dann haben sie noch gut eingekauft. Der Kader ist an allen Positionen nahezu doppelt gut besetzt. Im defensiven Mittelfeld hat Seoane sogar ein Luxusproblem. Ja, es ändert sich dann relativ schnell, wenn du gegen Elversberg verlierst, wenn du gegen Augsburg verlierst. Andrich, für mich der wichtigste Spieler im Mittelfeld oder generell im Kader von Leverkusen, verletzt sich. Dann hast du kein Luxusproblem mehr, sondern du hast nur noch ein Problem.
Ja, so richtig. Ja, ja, gut, das ist dann schnell passiert. Genau. All das, was vorher gesagt worden ist, ist ja auch nicht falsch, aber die Tektonik, die berühmte, ne, die verschiebt sich dann natürlich dramatisch, wenn so etwas passiert wie das, was du gerade richtigerweise angesprochen hast.
Nicht, dass
und dann stehst du da. Aber sind halt auch da wieder, es sind halt auch erst nur 2 Spieltage. Klar, Klammer auf, plus Pokal, Klammer zu. Ne, das muss jetzt nicht automatisch, also es ist noch nicht das Ende der Halbserie.
Nicht, dass Bayer Leverkusen jetzt zum Manchester United der Bundesliga verkommt.
Das ist auch Wahnsinn. Ja,
die haben allerdings tiefergehende Probleme. Da muss man sagen, das ist dann nicht etwas, was jetzt frisch zu dieser Saison erst entstanden ist. Das zieht sich bei denen schon durch.
Ich verfolge ja den täglichen Rant von Gary Neville.
Ja.
Ja, also wer ist Gary Neville? Einer von den Neville Brothers. Das muss man an dieser Stelle nochmal für die jüngeren Hörer erklären. Und der ist ja Riesenkritiker von Ten Hag, von Ronaldo, von allem, was bei Manchester United passiert. Ja. Weil der macht sich Sorgen um sein Manchester United.
Richtig, das kann man.
So. Und die haben,
und Gary
und er hat
er
mit, ich weiß gar nicht, mit Rio Ferdinand oder mit irgendjemand anderen zusammen eine Liste erstellt der Transfers von Manchester United seit 2013 nach einem Ampelsystem. Mhm. Also grün, absoluter Knaller.
Ja.
Gelb geht so und rot, absoluter Fehleinkauf. Ich verrate es mal ganz kurz.
Harry Maguire wird jetzt gleich auftauchen als Name.
Ja, Harry Maguire ist aber sogar noch bei Gelb gelistet.
Ah, okay.
Aber das sind ungefähr 35, 40 Namen. Du hast 2 bei Grün, nämlich Bruno Fernandes und Zlatan Ibrahimovic.
Ja.
Dann kommt ein bisschen Gelb und dann kommt eine sehr, sehr lange rote Liste, die aussieht wie so ein Abspann nach einem Indie-Film. Und da übrigens auch bei Rot Bastian Schweinsteiger gelistet.
Ja, ja.
Also wirklich viel, viel verbranntes Geld. Also wir reden da locker über, also am Ende hat Manchester United genauso viel ausgegeben wie Manchester City in der Zeit, hat aber ein bisschen weniger Erfolg.
Naja, United hat in gewisser Hinsicht ja ein ähnliches Problem wie Borussia Dortmund, dass halt mit dem Weggang des Übertrainers dieses Vakuum entstanden ist. Eine Lücke, die bislang immer noch nicht, gleichwertig ist eh schwierig, aber immer noch nicht so ganz hat gefüllt werden können. Ich sehe zwar die Probleme bei Manchester United noch deutlich dramatischer als bei Borussia Dortmund, aber auch die haben noch nicht so wirklich ihre innere Mitte wiedergefunden.
Das Interessante ist, du hattest ja jahrelang 2 Übertrainer in der Premier League mit Ferguson und Arsene Wenger.
Ja.
Dann sind, und die sind verschwunden, ne, aus Altersgründen, aber auch weil der Fußball sich anders entwickelt hatte und wurden ersetzt von 2 Übertrainern, nämlich Pep Guardiola und Jürgen Klopp. Ja. Und das siehst du ja auch in der Tabelle.
Allerdings nicht bei den Vereinen.
Das siehst du ja in der Tabelle. Also ich glaube, Manchester City ist jetzt in 5 Jahren 4-mal englischer Meister geworden. Mhm. Liverpool Champions League-Sieger, auch einmal englischer Meister unter Klopp. Das sind die beiden besten Vereine der Welt im Moment. Und Arsenal und Manchester United strugglen jede Saison, um überhaupt unter die Top 4 noch zu kommen.
Genau.
Das hat sich ja einfach gedreht und sowas. Genau. So was passiert. Wie sind wir denn da jetzt eigentlich hingekommen? Und was ist überhaupt in der Ligue 1 los?
Genau.
Ja, es tut mir leid. Ich habe diesen Vergleich zwischen Leverkusen und Manchester. Aber ich meine, von hier nach da zu kommen, ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches für
das ist bei uns also
den angeblichen Fußball-Podcast MML.
Das ist absolut richtig. Wir haben doch wirklich jetzt schon für unsere Verhältnisse unglaublich viel über Fußball gesprochen.
Ja. Wir hopsen so von A nach B, wir sind die Springer-Presse.
Ja. Herzlichen Glückwunsch übrigens zum 80. Friede Springer.
So toll. Geil.
Oder?
Da frage ich mich doch, hat Döpfner Anteil an der Torte bekommen? Ach ja. Nein, aber es ist ja auch so ein bisschen, ich sag dir auch, warum wir so abschweifen. Ja, ja. Weil wir dann irgendwann landen wir ja gleich bei der zweiten Liga, wo ich auch ein Fun-Fact rausgesucht habe.
Nein.
Also es ist natürlich so, weil man guckt auf die Tabelle und sieht das Torverhältnis der Bayern, man sieht die Performance von Musiala, man sieht die Performance von Sabitzer, von Kimmich und weiß einfach, okay, die Bayern werden ihre Punkte holen und kann halt nur hoffen, dass Dortmund Schritt halten kann. Aber dahinter ist es halt schon wieder vorbei. Weil du hast keinen dritten Verein mit 6 Punkten. Das, genau. Die lassen jetzt, also wie bei der Tour de France, die Verfolger lassen vor der ersten Bergetappe schon abreißen. Ja?
Genau.
So, und das ist natürlich schwierig, dass du keinen dritten hast, so, weil alle anderen Vereine schon wieder Probleme haben, sich selbst zu finden.
Nach dem zweiten Spieltag.
Ja, das, ja, aber trotzdem ist es eine Tendenz. Also
ja, absolut.
Auch, RB Leipzig holt Werner zurück. Werner trifft übrigens auch Flutschfinger.
Mhm. Ja, das, genau, da kommen wir eben gleich nochmal auch kurz
drauf. Wie heißt der Schwäbe, ne? Ist das Schwäbe, der Keeper von Köln? Der den Ball hat da durch. Wir schneiden den richtigen Namen dann rein, aber ich glaube, es ist Schwäbe.
Genau, das so, ist eine Computerstimme. Ist
Schwäbe.
Ist doch egal. Auf jeden Fall, wir lassen das jetzt noch in der Schwäbe, wie der heißt.
Oh. Ja.
So, und das ist ja auch Flutschfinger. Aber du hast halt Schwäbe, ne? Vielen Dank. Die Regie gibt mir einen Daumen hoch.
Ja.
Spitze. Und dann führst du aber und der Rückkehrer ist da und du willst ja eigentlich, du bist deutscher Pokalsieger, du wurdest im Supercup gedemütigt. So, du willst ja eigentlich Wiedergutmachung betreiben gegen Köln, zu Hause. Und am Ende 2-2, ne?
Ja, ja.
So, das ist dann zu wenig.
Genau, wo du es gerade angesprochen hast, Schwäbe, Flecken, da reiht sich dann ja auch Schwolo ein. Also es ist ja offensichtlich so nach dem zweiten Spieltag, dass in der Bundesliga, jetzt mache ich mal so einen ganz großen, die Bundesliga hat ein Torwartproblem. So, ne? Das ist natürlich für aus der Perspektive eines Dortmund-Anhängers, der ich ja Stand jetzt noch bin, ist das natürlich sehr schön, das zu sehen. Dadurch kommt ja immer eine ganz neue Dynamik ins Spiel. Dadurch dreht es sich dann im Zweifel. Das ist klasse. Aber es ist schon bemerkenswert, dass an diesem Spieltag wirklich, also der Kollege Arne Zeigler, liebe Grüße an dieser Stelle, hat ja auch bei Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs noch ein paar andere Kalamitäten aus zum Beispiel der zweiten oder dritten Liga auch noch aufgelistet. Also scheint
das sind diese frittierten Ringe, ne?
Ja, das ist richtig. hat er einiges aufgeführt. Also das scheint, die sind offensichtlich teilweise. Stimmt, auch noch so auch. In der Sommerpause. Ja, ja. Da ist also richtig was los.
Aber bei Hertha haben sie, wir haben am Wochenende unseren zweiten Torhüter, den Norweger Rune Jahrstein, ja lange das Sinnbild für Zuverlässigkeit.
Ja.
Den mussten wir jetzt aus disziplinarischen Gründen rausschmeißen, vor die Tür setzen.
Was ist denn da passiert?
Weil er Andreas Menger und da. Die wenigsten werden sich erinnern, das war aber mal Köln-Trainer, der Keeper beim erster FC Köln, das ist ja unser Torwarttrainer. Und es gibt gerade eine Menger-Diskussion unter den Fans bei Hertha BSC, weil sie sagen, er hat keinen Torhüter entscheidend weiterentwickelt, weder Timo Horn in Köln, noch jetzt Christensen bei Hertha. Schwolo war eine Lachnummer letzte Saison, jetzt tanzt ihm auch noch der Jahrstein auf der Nase rum, also da sind ja wohl Wörter gefallen oder ganze Sätze, wo Bobic gesagt hat, wir müssen da eine Grenze ziehen, sonst haben wir den Zirkus in der Stadt für den Rest der Saison. Und du hast überall so ein bisschen Torwartprobleme. Und da musste ich sehr lachen. In der Süddeutschen war die machen ja mal eine Benotung der Spieler mit einem kurzen Text nach dem FC Bayern-Spiel. Und da stand, man glaubt es nicht, aber man muss es so schreiben, der Einzige, der jetzt in den ersten beiden Bundesligaspielen beim FC Bayern wackelt, ist Manuel Neuer. So, und dann haben sie aufgelistet, all seine Fehler. Dieses Dribbling gegen Kolumuani und im zweiten Spiel ein Fehlpass.
Er ist trotzdem immer
der schlechteste Bayern-Spieler. Da siehst du halt, wie weit die weg sind. Aber ich sag mal, sonst überall. Kobel ist kein Problem. Mhm. Ich glaube, Kohn Castells ist überhaupt kein Problem bei Wolfsburg. Der hat auch trotz der 2 Gegentore gegen die Bayern sehr, sehr gut gehalten. Aber du hast so viele kleine Torwartbaustellen. Bei so 5, 6 Vereinen brennt da hinten im 5-Meter-Raum schon wieder der Baum.
Ja, und jetzt bist du natürlich speziell beim Thema Schalke zum Beispiel. Da macht sich ja jetzt dieses Torwartproblem auch schon so langsam fest.
Ich hätte Ihnen das sagen können. Das ist, ich meine, wir haben die
letzte. Ja.
Also, frag mal Marco Seifert.
Ja.
Marco Seifert und ich saßen immer auf der Tribüne und haben gesagt, wie kann denn der Schwolo, das kann doch nicht der Schwolo aus Freiburger Zeit sein.
Ja, genau.
Absoluter Unruhefaktor, destabilisierend, keine Ruhe ausstrahlen. Wir waren so froh, also der ist ja ausgeliehen von Hertha an Schalke.
Ja.
Wir haben gedacht, vielen Dank, liebe Grüße an Kai Feldhaus. Vielen, vielen Dank, lieber FC Schalke 04, dass ihr uns den Schwolo abgenommen habt. Aber jetzt seht ihr, was ihr davon habt.
Ja, und das finde ich schon interessant. Wir haben ja gerade schon mal über das Scouting gesprochen, über das Entscheiden, wer etwas in Anführungsstrichen taugt und wer nicht. Und das dann Menschen vom FC Schalke in die, der dauerhaften Beobachtung dieses Keepers. Sie werden ja auch ein paar andere im Fokus gehabt. Dann will man natürlich, dann würde man natürlich gerne wissen, wen haben die sich denn sonst angeguckt und gesagt, hier der Schwolo ist der Beste. Ja,
den Flecken haben sie sich angeguckt. Ja,
genau, oder den Schwäbe. Ne?
Ja, und
so. Nein, aber das ist ja schon interessant. Und gerade der FC Schalke, der ja wohl kaum mehr Optionen haben wird in dieser Saison, als gegen den Abstieg anzutreten, der ist natürlich besonders darauf angewiesen, zumindest ganz, ganz hinten einen stabilen Rückhalt zu haben und einen Sicherheitsfaktor, der im Zweifel auch die eigene Abwehr beruhigt und sagt so, du gehst mal dahin. Wenn das nicht der Fall ist, dann hast du natürlich schon mal gleich ein Riesenproblem.
Interessant übrigens, der FC Schalke 04 hatte ja viele Probleme, aber ein Torwartproblem hatte er sehr, sehr selten.
Ja,
bis sie sich das
Torwartproblem
hatten sie
in der Regel dann, wenn der FC Bayern kam. Ne?
So. Nein, aber bis sie sich das dann selber gemacht haben.
Genau.
Ne? Also ja. Mit ja vielen, vielen Spielern, viel Torhüter, wo Unruhe reingebracht worden ist.
Ralf Fährmann wurde verliehen.
Genau.
Also eigentlich der Identifikationsfigur für die Kurve.
Ja, genau. Genau. Fährmann verliehen. Der Franzose ist jetzt bei euch, ne? Nee, wo spielt denn jetzt?
Na, ich weiß nur, dass, also das ist ein bisschen unfair von dir jetzt, Schalke, zu sagen, sie hätten das Haus gemacht, weil sie hatten ja mit Nübel eigentlich den, der schon als
so,
neuer
ja,
Nachfolger gefallen wurde. Und der wollte halt weg.
Ja,
der hat beschlossen, pass auf, ich habe 7,5 Bundesligaspiele für Schalke gemacht.
Genau.
Ich bin der neue Manuel Neuer. Ich gehe jetzt zum FC Bayern und verdränge Manuel Neuer und fordere auch in meinem Vertrag, dass man mir doch zusichert, dass ich so und so viele Spiele machen kann. Ich sag, Manuel Neuer lässt doch, bis er 40 ist, kein einziges Bundesligaspiel sausen. Dafür ist er viel zu sehr Manuel Neuer. Dann hat er sich ja jetzt nach Monaco verabschiedet, hat dann noch unter Kovac gespielt und hat da ja sich so relativ gut entwickelt. Und jetzt steht ja so im Raum eine Rückkehr etc. Aber den hätte Schalke ja behalten können, Nagel im Kopf hätte,
genau.
So, dann wäre der geblieben, dann hätte man den entwickeln können, dann hätten wir auch die ganze Diskussion nicht und dann hätten die armen Schalker nicht Alexander Schwolo jetzt zwischen den Pfosten.
Richtig, ja, genau.
Witzig, ne? Man hat so ein paar Sachen im Kopf, weiß, so Schalke im Hinterkopf.
Und Frankreich.
Und
Frankreich.
Da war irgendwie was, aber die Hälfte dabei vergessen, aber erstmal ein Fass aufmachen und dann, vielen Dank, dass du mich hier wieder eingeholt hast, du hast natürlich völlig recht.
Ja, ich kenne das Problem, dann geiert man so und geht durch diesen Tunnel und dann vergisst man aber bei all diesem Personalkarussell, wer da eigentlich Ross und wer Reiter war.
Ja, aber vielleicht, Mike, vielleicht ist es auch, liegt es auch an deiner Ernährung.
Ja.
Ne, dass du einfach, dass du da teilweise vielleicht so ein paar Erinnerungslücken hast oder so, vielleicht musst du dich einfach grundsätzlich gesünder ernähren. Vielleicht musst du da einfach deiner Ernährung ein bisschen was zuführen, um da mal so wieder so ein bisschen auf den Damm zu kommen.
Ich hätte da eine Idee.
Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
Der Panther hat die Giftzähne wieder ausgefahren.
Vielen Dank, Nelson, für diese wunderbare Einleitung.
Und willkommen zurück, Athletic Greens.
Genau, Athletic Greens, ein stetiger Begleiter in meiner Küche, denn da steht das Töpfchen mit dem, möchte ich was sagen.
Da steht das Töpfchen.
Wie lange gehst du denn schon aufs Töpfchen?
Ich gehe seit 45 Jahren erfolgreich aufs Töpfchen. Allerdings in der Küche, das muss man dazu sagen. Das ist ja kein Geheimnis, dass ich AG1 täglich benutze. Ich rühre mir das morgens, so wie man es machen soll, einfach in ein bisschen kaltes Wasser, trinke das. Mir schmeckt es hervorragend. Bei unserem befreundeten Partner-Podcast Baywatch Berlin, da sieht man ja Jakob Lund, den Connoisseur, wie er eigentlich im Grunde genommen jede Woche neue Rezepte entwickelt, wie er dieses Pulver schmackhafter machen kann. Er träufelt da Zitrone rein. Ich glaube, mittlerweile gießt er sich das direkt in den Espresso Tonic. Also das kann ja jeder machen, wie er will. Was aber immer passiert ist, sobald man AG1 benutzt, man führt sich zu 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln. Das ist der Vitamin-Kick am Morgen, denn es enthält viele Nährstoffe, die uns Kraft von innen geben. Es ist leicht absorbierbar. Die Pulverform von AG1 unterstützt eine effiziente Aufnahme im Körper. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe bislang das Ganze immer problemlos zu mir genommen. Also es ist noch nie so gewesen, dass ich mir das Pulver irgendwie reingerührt habe, es getrunken habe und es direkt noch in der Speiseröhre wie Beton zum Beispiel ausgehärtet wäre. Das ist noch nie passiert.
Noch nicht?
Das ist noch nicht passiert. Ne? Ich sag's nur dazu, weil es gibt ja Leute, die sagen, oh, wenn ich mir da was ins Wasser mixe, nicht, dass das wie Zement am Ende ist. Das ist ja nicht so.
Man könnte also sagen, das Produkt ist praktisch und einfach.
Ja, ist praktisch und einfach.
AG1, übrigens apropos praktisch und einfach, gibt es als Abo. Es ist also im Abo-Modell erhältlich und wird monatlich frei Haus geliefert.
Genau.
Man kann aber den Lieferrhythmus natürlich beliebig anpassen und vor allen Dingen unverbindlich testen, denn es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. AG1 kann auch einmalig bestellt werden mit Vitamin D und Travel Packs. Die gibt es aber nur im Abo-Abschluss dazu. Also.
Sie haben einen Lebensvorrat an AG1 gewonnen. Oh, schließen Sie es mir direkt an die Venen an.
AthleticGreens.com. Athletic kann man hört es ja schon.
TH.
Athletic.
Mit TH. Ja. Ne? Mit TH. Also
Athletic A-T-H. Greens benutzt sogar Queen Elizabeth.
So, Athletic mit C und dann Greens mit Doppel-E.
Ja.
.com/MML.
Genau.
He, she, it, das S muss mit. Ah, nee.
Liebe Fußballfreunde, der Reklameskorpion hat wieder zugebissen und ich gehe zurück ins Studio.
Das ist wirklich.
Vor allen Dingen, stell dir mal einen Reklameskorpion vor.
Ja.
Läufst du in der Wüste lang, ne? Mittlerweile ist ja alles versponsert.
Ja, richtig. Ja.
Servicewüste Bundesliga, kommt so ein Reklameskorpion vor. Ja. Entschuldigung, Sie. Entschuldigen Sie,
ich habe
schon mal von AG1. Mike, du bist ja eigentlich der Reklameskorpion. Aber der Starre sitzt tief.
Ne? Ich weiß. Ich habe übrigens vergessen zu erwähnen, dass wir ja am 4. September auf dem Superblom-Festival in München.
Da kann ich nicht.
In München anwesend sein.
Direkt nach Kurt Krömer.
Da wird gelacht und dann gibt es aber doch kurz die Panik in den Augen der Teilnehmenden, ob da nicht doch ein Fünkchen Wahrheit drin steckt. Aber, ja.
Ich finde, wir sind aber auch endlich in einem Line-Up angekommen, wo wir hingehören. David Guetta, Calvin Harris, Macklemore und Fußball-MML auf dem Superblumen-Festival.
Ja, guck.
Und zwar am Sonntag auf der Neo-Stage.
Ja.
Wer da nochmal Spaß hat, uns zuzujubeln, wir freuen uns sehr, wenn
ich verpasse kommt. Übrigens Kicken mit Herz hier in Hamburg
auch.
Deshalb.
Auch.
Das finde ich wirklich bedauerlich. Ich habe in den letzten Jahren immer bei Kicken mit Herz mitgespielt. Fans der Veranstaltung, völlig zu Recht Fans der Veranstaltung, erinnern sich, wie ich letztes Jahr unter anderem das Maskottchen ausgespielt habe.
Hast du das mal? Erzähl
doch mal. Ja. Nee, das erzählst du ja immer völlig begeistert.
Ist ja auch toll. Ist ja, wirklich
ich weiß aber auch gar nicht, ob ich dieses Jahr überhaupt hätte mitspielen können, ob ich rechtzeitig wieder fit werde, nachdem meine Wade mir um die Ohren geflogen ist.
Nachdem ich deinen letzten Honorarscheck bei Apokalypse und Filtercafé gesehen habe, dachte ich eigentlich, du machst nur noch Kicken mit Nerz.
Ich musste auf jeden Fall mein Versprechen, kannte ich leider nicht einlösen, weil ich habe nämlich Professor Mir, der das ja mit seinem Team zusammen organisiert, habe ich beim letzten Mal versprochen, dass ich dieses Mal mitspielen werde.
Ja.
Und dementsprechend muss ich leider passen, weil wir halt in München beim Superblumen-Festival sind.
Ich glaube, es kommt dir aber auch zu passe, weil ich habe dich in dem ganzen Jahr nicht einmal Fußball trainieren sehen. Du könntest mittwochs immer, ich stelle dir einen Blankoscheck aus, ja, einen Persilschein. Du kannst mittwochs ich immer um 16 Uhr in die Bahn hier setzen und kannst schön um 20 Uhr bei den Autoren mitspielen, um mal langsam wieder reinzufinden, dass du nächstes Jahr schön bei Kicken mit Herz dich nicht lächerlich machst, weil du trägst auch unsere drei Buchstaben auf dem Rücken,
das ist
wenn
richtig.
Du das spielst.
Ja, aber der
MML,
meint der
wir stehen für etwas. Darf ich nochmal erzählen? Wir haben hier in Hamburg, da habe ich einen ausgedrippelt, Flanke von rechts, Micky Beisenherz, Flugkopfball.
So war's.
Das ist die Benchmark für dich, Mike.
So war's. Ja. Ja, aber Mike kann ja nicht. Der muss ja, der ist ja beim FC St. Pauli mehr oder weniger, ist ja jetzt da so eine Art, wie hieß der bei Borussia Dortmund, Bomber Wiegand, ne? Der sich da um alles gekümmert. Du bist ja jetzt, du bist der Bomber Wiegand von Borussia, von St. Pauli. Und was ja die wenigsten wissen ist, dass Mike Nöcker derjenige ist, der persönlich die Gendersternchen über das Wappen näht und
das
stickt. Das macht Mike alles höchstpersönlich.
FC St. Pauli, Sternchen des Nordens.
Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ey, wenn man sonst nichts gewinnt, ne, dann näht man sich ein Gendersternchen über das Wappen. Was kommt denn als nächstes?
Ja, zwei Gender-Sternchen.
Leck mich am Arsch, ey.
Ja.
Da habe ich aber auch wirklich... Also,
hast du?
Ja, da habe ich.
Da hast
da
du
hab
dich?
Ich, da habe ich wirklich mit den Augen gerollt. Ich habe gedacht, was kommt denn jetzt noch? Also du hast schon die Regenbogenfahne, hast du schon links am Ärmel. Dann kommt da Gender-Sternchen noch oben drauf. Was ist denn noch? Welche Haltungsnote können wir uns denn noch abholen?
Ich sag mal was. Am Freitag lief ja der Kommentatoren-Talk auf Radio 1 mit dem wunderbaren Marco Seifert.
Am Freitag lief der
Kommentatoren-Talk? Ja, das war eine Sondersendung.
Ich habe das verpasst.
Von 17 bis 19 Uhr
ja.
Am Freitag. Und da ging es natürlich um die ganze Geschichte, Intendanz, RBB und
ja.
so. Und Und Niklaus Blome war zu Gast.
Ja, ja.
Und dann ging es so ein bisschen darum, wie abgehoben sind wir eigentlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und müssen wir uns nicht mal wieder auf Augenhöhe mit unseren Hörern bewegen.
Ja.
Daraufhin sagte sinngemäß Niklaus Blome, naja, wenn Sie auf Augenhöhe mit Ihren Hörern sein wollen, dann lassen Sie doch das Gendern sein.
Ach so.
Und seine Begründung, 70% der Hörer haben ja auch abgestimmt, dass sie das gar nicht wollen, dass ihnen das übergestülpt wird.
Ja.
Und dann explodierte das Radio 1 Internet, weil viele der Hörer sich nicht aufgeregt haben, sondern Beifall geklatscht haben, weil gesagt haben, wir werden jetzt hier mal gehört.
Mhm.
Ich glaube aber, bei St. Pauli verhält es sich diametral entgegengesetzt. Ich glaube, dort finden das 70% mindestens der Zuschauer und des Publikums, die dort ins Stadion gehen, sehr, sehr gut, dass dieses kleine Blümchen jetzt über dem Wappen ist. Also das, man muss auch immer gucken, welche Zielgruppe man anspricht.
Das mag sogar stimmen. Das mag sogar hinkommen. Ich finde, bekanntermaßen, ich gendere ja selbst. Also ich sehe ja durchaus die Sinnhaftigkeit hinter der Tätigkeit. Trotzdem geht es mir einfach grundsätzlich langsam echt wirklich auf den Sack, weil ich komplett überfressen bin an diesen ganzen Symboliken. Also, dass da jetzt nicht noch irgendwie die Ukraine-Fahne nicht auch noch mit drauf geknallt wird. Also es geht gar nicht grundsätzlich um die Haltung, die dahinter steckt. Das ist ja eine unterstützenswerte. Aber mir geht es einfach total auf den Sack. Und da ist St. Pauli also wirklich Weltspitze, was das Abholen von irgendwelchen Haltungsnoten angeht. Und ich merke das weniger so als scharf ausformulierte Grundhaltung. Ich würde keinen Leitartikel dazu schreiben, sondern es ist grundsätzlich eher ein Gefühl. Und mein Gefühl sagt mir, ey, geht mir nicht andauernd auf den Sack mit so twitteresken Haltungsbekundungen, sondern also da wirklich nach dem alten Beckenbauer-Prinzip geht zu Hause und spielt Fußball.
Wobei man natürlich fairerweise dazu sagen muss, dass der FC St. Pauli sich schon um Haltungsthemen gekümmert hat, als das noch niemand getan hat im
absolut.
Fußball. Also deswegen sei ja immer auch der Erfinder der Haltung im Fußball.
Ja.
Da jetzt so viel Symbolik draußen unterwegs ist, hast du es natürlich schwer, etwas zu machen, was du schon dein ganzes Leben lang sozusagen gemacht hat. Also darauf fußt ja letztlich auch der Verein, auch die Seele des Vereins. Insofern ist es jetzt wenig überraschend. Ich fand es sogar auf eine gewisse Art und Weise sogar ganz lustig. Also das ausgerechnet eben da zu machen, wo andere einen Meisterstern haben und es dann auch noch Sternchen des Nordens zu nennen. Also das hatte eine gewisse Form von
ist
Humor.
Halt nur ist natürlich wenig überraschend, wenn es dann vom FC St. Pauli kommt. Also da gibt es halt in dem Sinne keine Fallhöhe.
Aber folgerichtig.
Erfolgerecht.
Übrigens, wenig überraschend, was ja auch, entschuldige, möchtest du erst, bevor ich ein paar...
Mach, bitte.
Schön ist dann ja wirklich wieder zu lesen, wie man dann einen Knopf anschaltet und was dann auf Twitter geschrieben wird, so zum Beispiel von Paulana St. Pauli, so staatstreu, so geil darauf, den rechten Arm für die Bundesregierung zu heben.
Ja.
Der Milke wäre stolz auf euch, so ein Verein hat er sich immer gewünscht. Und so weiter. Also ich könnte jetzt Tausende davon vorlesen, wo du echt denkst, Alter, wo kommt denn...
Das ist ja das alte Problem, wenn du mit einer Meinung und einer Haltung eigentlich in der Mitte stehst, so wie ich mich persönlich zum Beispiel einordnen würde, du wirst halt von links und rechts zerrieben, weil es in beide Richtungen zu radikal ist. Also ich brauche jetzt nicht zwingend einen Sondertrikot gegen den ersten FC Magdeburg, wo ein Gendersternchen drauf ist, aber wenn du dann wieder die Reaktionen siehst, siehst du halt auch, ja, aber es gibt halt auch auf anderer Ebene noch total viel, was aufgearbeitet werden muss. Und dann kommt wieder das von rechts und drückt dich in die andere Richtung. Also ist auch schwer. Trotzdem bleibt so dieses Gefühl, es ist so ein bisschen Heranwanzen an den Zeitgeist. Das hattest du es ja auch beschrieben, Micky. So, das bleibt als Gefühl. Und das ist ja dann eben auch schade, dass das sozusagen auch Teil der Message ist, was so unterschwellig mitläuft. Und man denkt so, was kommt als nächstes? Also da, wo sonst immer die kleinen Rasensprenger am Rasen sind, kommen dann so mitten im Spiel so Scheinwerfer hoch und strahlen die Spieler in Regenbogenfarben an.
Ja.
So, also es ist dann immer so, man hat das Gefühl, es ist irgendwann auch gut. So, und dann, aber nochmal, wenn man dann die Reaktionen, die harten Reaktionen auf Twitter oder in anderen sozialen Netzwerken sieht, man sagt, ja, aber es ist schon richtig. Auch wenn das eine vielleicht zu viel ist, ist es an anderer Stelle auch wirklich zu wenig.
Ja.
Es ist ja interessant, dass immer dann, wenn eine Meinung im Zusammenhang mit Fußball geäußert wird, die nicht deine ist, schreibt man ja, der Fußball und Politik, das hat nichts miteinander zu tun. Mhm. Lasst die Politik raus aus dem Fußball und so weiter und so weiter. Das ist ja dann die allererste Ebene. Ja. Also mit anderen Worten, es ist total okay, wenn es gerade en vogue ist, sich für die Ukraine beispielsweise aufzustellen und zu positionieren oder für beziehungsweise gegen Rassismus zu knien. Also solange das sozusagen medial alles irgendwie mit drin ist, dann darf Fußball auch politisch sein, wenn er etwas macht, was ein bisschen möglicherweise kritisch von, in diesem Fall einer ja dann doch eher konservativ rechts ausgerichteten Zuseherschaft, zumindest nach diesen sehr, ich sag mal, vermaledeiten Tweets, die man da gelesen hat, irgendwie geht, dann muss Politik halt raus aus dem Fußball. Das ist insofern auch eine ganz gute Überleitung für das Interview von Freddy Bobic, das er in der Sportbild gegeben hat, weil der hat ja auch etwas kontrovers teilweise, auch da ist Twitter wieder ein bisschen eskaliert.
Das ist aber für Twitter wirklich ungewöhnlich.
Ja, also ich bin Donnerstag früh aufgewacht. Ich habe ja vor Monaten meinen Twitter-Account stillgelegt, weil ich es nicht mehr ertragen habe. Diese absolute Hysterie.
Seitdem, und dafür müssen wir uns auch mal entschuldigen, ist auf dem offiziellen MML-Account immer mehr Hertha-Posts zu lesen.
Ich sehe ihn eigentlich immer nur, wenn er unter dem Label MML die Rechtschreibfehler anderer korrigiert.
Aho, hostile Übernahme. aber man muss sagen, Ich guckte dann auf unseren Account, scrollte so ein bisschen durch und sah dann, dass zwei Sachen trendeten, nämlich Bobic und Hauhe. Also Hauhe ist immer der Hashtag, wenn Hertha-Fans etwas über ihren Verein schreiben. Und dann war die Aufregung groß. Und dann hatten sie Teile dieses sehr langen Interviews, sind vier Seiten in der Sportbild, geklippt und haben gesagt, rechte Narrative, fragwürdige Aussagen, Bobic stellt sich ins Abseits, wie kann jemand sowas erzählen? Ich habe mir das dann angeguckt, habe auch das Ganze. Das werde ich dir gleich, ich werde mal gleich drei Stichproben vorlesen, will mal eure Meinung haben. Mein Gefühl war, und das nur mal kurz vorweg, da spricht einfach ein Funktionär aus der Funktionärssicht und aus seiner, nennen wir es mal Bubble, und aus seiner Haltung zur Welt spricht er sehr ehrlich über diese Themen.
Wollen wir mal gucken, was das, so, was wir, das Milski-Meter
wir
sagt,
gucken, wir fangen
mal, wann das Milski-Meter ausschlägt.
So, also, pass auf, wir fangen mal an mit Russland und Ukraine.
Oh, jetzt geht's ja direkt.
Der erste FC Köln beantragt bei der UEFA, dass Clubs aus Belarus wegen der Unterstützung von Russland im Ukraine-Krieg vom Europacup ausgeschlossen werden. Unterstützen Sie, Herr Bobic, den FC-Antrag? Dann sagt er, ganz ehrlich, wir Vereine haben sicherlich eine gesellschaftspolitische Verantwortung. Aber wir sollten uns aus der Weltpolitik eher heraushalten und an den Sport denken. Alles andere ist nur Symbolpolitik. Als Ex-Fußballprofi sage ich, jeder, der Sport treibt, hat das Recht, gegen einen anderen zu konkurrieren, auch wenn der aus Belarus oder Russland kommt. Das bedeutet nicht, dass ich gutheiße, was in Russland und Belarus passiert. Das ist eine Katastrophe. Aber was hat das mit dem Fußball zu tun? Sportler führen keinen Krieg, sondern Politiker und Militärs.
Also wenn man versucht, das Ganze differenziert zu betrachten, hat er ja durchaus auch einen Punkt. Also da würde ich jetzt nicht gleich Schnappatmung kriegen. Denn natürlich, siehe beispielsweise Wimbledon, ist es ein Problem, wenn russische Tennisspieler oder russische Tennisspielerinnen nicht beim Turnier antreten dürfen. Siehe Olympia. Was für eine unglaubliche Ungerechtigkeit gegenüber den Sportlerinnen und Sportlern, dass sie bei diesem Turnier nicht antreten können. Dem wird halt im Grunde genommen die Existenzgrundlage geraubt. Denn du hast ja nun jetzt nicht ewig Zeit, in der Blüte deiner sportlichen Jugend Erfolge zu erringen. Gleichwohl, und da kommt jetzt das andere Problem, ist natürlich der Sport, und das knüpft ja ein bisschen an das an, was du gerade gesagt hast, Mike, dass Sport natürlich auch immer politisch ist. Sport ist auch immer Aushängeschild und Prestigeobjekt für Diktatorinnen. Ich glaube, in dem Fall muss man nicht gendern, weitestgehend. Das kann man sich, glaube ich, sparen. Und insofern ist es natürlich immer miteinander verbunden. Aber deswegen hat ja Bobic trotzdem aus der SportlerInnen-Perspektive ja total recht. Nur es ist halt auch andererseits, er hat natürlich gleichzeitig auch Unrecht, weil es halt miteinander verklebt ist.
Und meine Reaktion war, mindestens die Hälfte der Aussage würde ich unterschreiben. Die andere Hälfte mit diesem, aber wir sollten uns aus der Weltpolitik heraushalten, sage ich gerade in einem Jahr mit einer WM in Katar, dazu kommen wir gleich auch noch, finde ich das sehr schwierig als Aussage. Mhm. Gleichwohl stehe ich nicht morgens auf, habe irgendwie zwei Kippen im Maul, bin irgendwie noch im Schlafanzug und setze mich an Twitter und raste komplett aus, weil ich kann ja einordnen, dass er als Fußballfunktionär, und nochmal, das muss man kurz erklären, das ist sozusagen sein Antritts- und Bewerbungs- Interview, weil er ja jetzt, also morgen in Dortmund beim Ligatreffen, für einen Aufsichtsratsposten in der DFL kandidiert. Ja, ja. Das heißt, er positioniert sich ja auch. Das heißt, er positioniert sich ja auch im Sinne der DFL, um zu zeigen, pass auf, ich habe die Draußensicht, aber ich nehme auch viel von dem mit, was ihr sozusagen als Vorbau vor euch hertragt.
Kurzes Sternchen, in dem Fall nicht das Gender-Sternchen, sondern Sternchen setzen. Jemand, der sich positioniert, muss natürlich dann auch in Kauf nehmen, dass er für diese Spitzenpositionen, nicht die, für die er sich bewirbt, sondern die Spitzenzustandpositionen, die er da vertritt, natürlich dann auch inhaltlich kritisiert wird. Andererseits, ich meine, solange es auch bei einer inhaltlichen Kritik bleibt und nicht irgendwie bei einer Absauungsorgie, wird ja jetzt auch grundsätzlich erstmal niemand daran was Negatives sehen.
Na gut, dass Freddy Bobic sich positioniert und dann weiß, dass er da durchaus viel abbekommt, das hat er, indem er schon zu Hertha BSC gegangen ist. Ja. Also das scheint ihm ja auch zu liegen, sich in den Sturm zu stellen und sei dieser Sturm aus Scheiße am Ende. Sorry. Aber trotzdem, ich finde, dass es das ganz gut zeigt. Also da sind wir wieder beim Thema Dialektik. Ich muss nicht mit ihm einer Meinung sein, aber ich kann das ertragen und verstehen in dem Moment, weil ich weiß, aus welcher Ecke er auf die Welt schaut. Genau. Und das ist im Zweifel eine andere als meine.
Ja, ja.
Aber trotzdem ist es nicht, wo ich dann mich hinstelle und sage, nur fragwürdige Aussagen, am besten setzen wir den als Manager direkt wieder ab. Ja, so, weißt du, diese komplette Hysterie, wo ich sage, gut, wenn wir das nicht mehr aushalten können, dann haben wir aber auch keinen Diskurs.
Genau.
Und das sagt er ja auch. Er sagt auf
genau,
eine
also andere, wie geht's weiter? Genau.
Er sagt zum Beispiel, nächstes Thema, Saudi-Arabien.
Mhm.
Also sie haben auch nichts ausgelassen.
Sehr gutes Thema. Gutes Thema.
In Deutschland gab es einen großen Aufschrei, als sich Hopfen, Donata Hopfen, euer DFL-Chefin, zu einem möglichen Supercup in Saudi-Arabien äußerte. Gleichzeitig fordert Aki Watzke mehr Engagement der 36 Profiklubs beim Thema Auslandsvermarktung. Wie passt das zusammen? Dann sagt Bobic, vielleicht war das Beispiel Saudi-Arabien etwas unglücklich gewählt. Doch das ist typisch Deutschland. Es gibt immer gleich einen Aufschrei, einen Protest. Es war nur eine Idee. Wir müssen nicht alle einer Meinung sein, aber diese Kultur immer gleich loszupoltern, missfällt mir.
Naja, also der letzte Satz ist ja, den würde ich ja so unterschreiben. Also dass man, klar, ne? Wie heißt es so schön, think outside the box. Also Kreativität entsteht ja daraus, dass man erstmal Ideen offen äußern kann. Andererseits jetzt wieder merkt man natürlich, also sobald der, und wir kennen das ja aus Spanien, da ist ja der, ich weiß nicht, was die Copa del Rey oder der Supercup oder wie
das
auch immer.
Das ist, glaube ich, Copa del Rey-Finale sogar, glaube
ich,
ne?
Ich meine ja, irgendwie aus Saudi-Arabien übertragen worden, also hat dort stattgefunden. Das ist natürlich nichts, was irgendjemand, der den Fußball oder Menschenrechte schätzt, haben will. Also natürlich ist Saudi-Arabien dann auch ein Beispiel, auch da wieder eine sehr spitze Position, die natürlich die Leute triggert und sagen, und da kann ich das aus der Fanperspektive natürlich gut nachvollziehen, dass man schon, wenn der Satz schon beginnt mit, wir könnten doch in Saudi-Arabien, dass man dann, dass die Klappen runtergehen und sagt, lass uns gar nicht mit der Scheiße anfangen.
Ja, da fällt die Guillotine.
Da fällt die Guillotine, so.
Ja.
Und das ist natürlich, insofern hat Bobic recht, wenn er sagt, das war vielleicht ein unglückliches Beispiel, aber klar.
Umgekehrt sagt er ja auch im weiteren Verlauf des Interviews, es geht um ein Spiel, für das ich in Deutschland nicht mal überhaupt irgendjemand interessiert, nämlich den Supercup. Was spricht dagegen, den irgendwo anders?
Ey, ganz ehrlich, von mir aus können sie den ja auch wirklich auf den Fahrröhr, wobei das
Fahrröhr.
Ja, aber wir reden ja über Märkte erschließen.
Genau.
Dann lass das Ding doch irgendwie irgendwo in Asien stattfinden oder in USA, wenn man schon immer die ganzen USA-Reisen macht. Aber in dem Moment mit Saudi-Arabien musst du eigentlich zucken, auch wenn du Freddy Bobic bist.
Ja.
Nur es passt ja diese Antwort in sein eigenes Narrativ.
Ja, ja.
Da müssen wir gar nicht irgendwie einen Resonanzraum aufmachen mit rechte Narrative, sondern sein Narrativ ist, nochmal der Satz, aber wir sollten uns aus der Weltpolitik eher heraushalten. Wenn das schon mal über allem steht, wenn das sein Dogma ist, dann sagt er natürlich auch nicht, oh, Khashoggi und Knochensäge, vielleicht ist Saudi-Arabien die beschissenste Idee, die Donata Hopfen hatte.
Gehen wir doch nach Peking.
Genau. So, ja, aber das müsste er ja eigentlich sagen.
Exakt.
Aber wenn natürlich seine Idee ist, wir sollten uns aus der Weltpolitik heraushalten, dann hast du in dem Moment die Scheuklappe auf. Und dann handelt er ja aber auch quasi im Sinne der DFL, die er gerade kandidiert.
Genau.
Und dann ist es natürlich so ein bisschen Hofberichtsantworten.
Exakt. Also wenn das über allem steht, dass du sagst, die Weltpolitik und der Fußball sind zwei grundsätzlich verschiedene Dinge, dann geht ja alles.
Die Frage ist ja ehrlicherweise, ob in Zeiten wie diesen sich der Fußball überhaupt erlauben kann, wenn er 80% der Gesamtbevölkerung anspricht und damit möglicherweise das einzige Medium ist in Deutschland, das eben eine so breite Öffentlichkeit anspricht, ob sich der Fußball überhaupt erlauben kann, aus der Tagespolitik rauszuhalten. Oder aus der Weltpolitik rauszuhalten. Ja, zumindest aus den großen Themen.
Zumindest, und da kommen wir jetzt wieder zum Thema. Auch da scheidet es sich. Ich finde zunächst mal auf Funktionärsebene und sogar auf Trainerebene nicht. Mhm. Also ich nenne sie jetzt mal die Erwachsenen. Ja? Mhm. In diesem Bild wären dann die auf dem Fußballplatz die Kinder. Weil man dann nimmt man ihnen so ein bisschen ja dieses Mündige. Aber auf Funktionärsebene finde ich ja. Also ein klares Bekenntnis zu dem, wofür wir stehen. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Mhm. Und das passiert ja auch. Also man hat so das Gefühl, bei Oliver Bierhoff sind plötzlich die Scheuklappen gefallen. Der sagt, oh Gott, wir spielen ja plötzlich in Katar. So als hätte man nicht die letzten 8 Jahre darüber gesprochen. Hansi Flick hat gerade gesagt in einem Interview, es ist kein Turnier für den normalen Fan. Viele seiner Bekannten werden da nicht hinfahren. Mhm. Von Bekannten und Freunden hat er, glaube ich, gesprochen. Und da siehst du das. Und diesen Spagat macht auch Bobic übrigens in der letzten Antwort dieses Interviews. Erwarten Sie, Herr Bobic, dass sich die Nationalspieler, also wir reden über die Spieler vor Ort, zu den Menschenrechtsverletzungen in Katar öffentlich äußern? Seine Antwort ist klar, nein, sie sollten sich auf den Fußball fokussieren. Wir Deutsche werden Katar nicht verändern. Wir können die Probleme benennen, aber das muss auf politischer Ebene stattfinden, nicht auf sportlicher. Und auch da stimme ich ihm nicht hundertprozentig zu, finde aber natürlich, dass wenn es wirklich nur um die Nationalspieler geht, also ich finde generell, weil er sagt ja, wir Deutschen, da wird es allgemein. Und das sehe ich anders. Also eine Aki Watzke oder jeder, ein Oliver Bierhoff oder jeder, der mit der Nationalmannschaft am Ende zu tun hat, der dort in einem Funktionärsgremium ist, der da was zu sagen hat, der muss sich ganz klar äußern und positionieren. Aber bei den Nationalspielern, das haben wir in den Interviews mit Kimmich gesehen, mit Müller, die können nicht gewinnen. Mhm. Also sie malen sich Human Rights auf die Brust mit dem Sponsor zusammen, dann werden sie angefeindet. Sie setzen sich im Interview hin und sagen, ich weiß da zu wenig drüber, sie werden angefeindet. Wenn sie sich positionieren und es sind immer noch Fußballer, dann kriegen sie auf den Deckel. Wenn sie sich nicht positionieren, kriegen sie auf den Deckel. Also ich würde die Spieler außen vor lassen, erwarte aber von Hansi Flick in der Hierarchie nach oben, dass sich jeder dahin stellt und vernünftige Interviews gibt und nicht so tut, als würde uns das nichts angehen.
Ja, würde ich mich anschließen.
Auf der anderen Seite, Symbolik ist natürlich auch, wenn man an Colin Kaepernick beispielsweise nochmal erinnert, du hast dann schon auch eine Macht, ne? Also da kommt Social Media dazu, logischerweise, also die einzelnen Accounts, auch der Spieler, und dann fängt Symbolik plötzlich an, um die Welt zu ziehen. Und insofern, ich
du meinst
verstehe
auch die
Punkt.
Regenbogenbinde bei Neuer zum Beispiel.
Zum Beispiel auch. Ja. Also ich verstehe deinen Punkt. Ich verstehe auch, dass man manchmal denkt, irgendwie, so insbesondere Interviews, da würde man sich wünschen, dass sie sozusagen ein bisschen themenfester sind, wenn sie sich dazu äußern. Also, aber so die klassische, quasi wortlose Symbolik, die funktioniert ja tatsächlich im Fußball oder im Sport allgemein sehr, sehr gut.
Aber machen wir mal das Szenario auf. Pressekonferenz vorm zweiten Gruppenspiel in Katar. Es kommen Hansi Flick und David Raum. David Raum mit einem schönen neuen Nackentattoo, ja, und setzt sich dahin. Und soll dann über Katar sprechen. Das ist ja dann in der schlimmsten Tradition von Bertie Vogts. Und ich weiß nicht, ob
das
da
Thomas Müller.
Aber jetzt schmeißt du ja schon zusammen, also jetzt drückst du ja schon Punkte, weil du sagst, jemand, der Tattoos hat und neue Nackentattoos und so weiter, darf und kann sich politisch nicht äußern. Damit fängt ja der erste,
ist
Schalter, der
schon polemisch gemeint, aber ich weiß doch auch, in welcher Art dann so ein Interview und so eine Presse.
Wie oft willst du eigentlich noch gegen das Mikro?
Ja, es nervt, es ist ein neuer Aufbau, den ich nicht verstehe. Ihr habt das alles von oben, bei mir kommt es von unten.
Stimmt,
ich kapiere das nicht. So. Ich hab hier so einen Arm von unten. Nein, aber ich meine doch nur in dieser Tradition. Wir haben das immer mal wieder gesehen, diese Pressekonferenzen. Und darum geht es ja auch äußern. Ja. Wann äußern sich denn Spieler während eines Turniers? Ja, außer vielleicht noch in lancierten Zeitungsinterviews. Und ich weiß nicht, ob sich die Spieler einen Gefallen damit tun, sich zu diesen Themen zu äußern, weil sie eh am Ende abgesaut werden. Und dann überlasst das doch bitte den Leuten, die dann auch eben für die Nationalmannschaft stehen, wenn sie da im Anzug und im Hemd stehen.
Ja, das oder man liest sich in die Materie ein, man ist sozusagen sattelfest, was Argumente angeht.
Der Fußballer als mündiger Bürger ist ja ein Gedanke, von dem man sich vielleicht nicht vorschnell verabschieden sollte.
Ja.
Ist ja wünschenswert. Also ich meine, wie gesagt, auch der untätowierte Thomas Müller war da auch nicht ganz so themenfest, wie Mike richtigerweise sagte. Aber Klar, also kann man das durchaus auch von Spielern erwarten, dass die immer mal sich politisch positionieren, wenn sie es denn mögen. Aber diesen Bekenntnisdruck würde ich jetzt auch nicht ausüben, sondern sagt man, pass auf,
schönes Wort.
Wenn du im Zweifel einfach auch nur Fußball spielen willst, ist das auch völlig in Ordnung.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Und du machst dich übrigens nur, weil du nichts sagst, machst du dich nicht automatisch mit einer schlechten Sache gemein. Vielleicht willst du auch einfach nur Fußball spielen. Ist ja auch denkbar. Ich weiß, es heutzutage bei dem Meinungsgewitter, bei dem Dauerhaften, ist das ja schwer vorstellbar, dass manche Leute eine Meinung haben und sie einfach für sich behalten.
Aber
ich weiß, das ist eigentlich unglaublich, schon so Science Fiction, aber es gibt's auch.
Ist auch dir völlig fremd, oder?
Ja.
Aber sind wir da nicht einen Riesenkreis gelaufen, gerade wenn du sagst, pass auf, du guckst nach Wimbledon und dann wird eine Sportlerin aus Russland oder Belarus oder wir gucken nach Olympia und Menschen, die 4, 5 Jahre, also die haben für dieses Turnier oder für dieses Happening angefangen zu trainieren, 3 Jahre bevor es den Krieg gab.
Ja.
Und müssen dann dafür bezahlen, dass ihr Land einen Wahnsinnigen an der Spitze hat.
Ja.
Und das wahrscheinlich auch große Teile der Bevölkerung diesen Wahnsinnigen unterstützen.
Mhm.
Aber sie, die ja eigentlich, man sagt ja mal, die Außenministerin oder Außenministerinnen in kurzen Hosen, müssen plötzlich dafür bezahlen. Also wie hat es Hajo Schumacher gesagt, gerade in Afghanistan, da war doch jede Hürdenläuferin plötzlich eine Menschenrechtlerin.
Genau.
Und du trägst es aber auf deren Rücken aus. Und auch ein Kimmich. Nehmen wir mal, oder ein David Raum, der vor kurzem noch bei Greuther Fürth war, jetzt bei RB Leipzig spielt, der hat sein ganzes Leben darauf hingearbeitet, eine WM zu spielen.
Ja.
Und plötzlich stülpst du ihm die Politik über und er darf nicht das machen, wofür er trainiert hat, sondern man erwartet von ihm, dass er etwas macht, wofür andere jahrelang an der Journalistenschule waren und einen Podcast haben.
Ja.
So, und das finde ich nicht richtig. Und da gebe ich Freddy Bobic recht, aber wenn er wieder sagt, wir Deutschen können Katar nicht ändern, ist kompletter Quatsch.
Ja, das ist Quatsch.
So, das ist ja dieser Unsinn. Dann sind wir ja wieder bei Uli Hoeneß mit diesem, ja, aber in 10 Jahren. Also immer zu sagen, ja, wir können es ja nicht ändern. Obwohl sogar Uli Hoeneß gesagt hat, je mehr wir auf Katar zugehen und die Hand reichen, desto mehr können wir es verändern. Das war ja auch seine Aussage.
Wandel durch Handel halt.
Ne? Wandel durch Handel,
wo wir ja also speziell bei Russland gesehen haben, wie klasse das funktioniert. Nein, also letzten Endes musst du diese WM... Also, ja, die Kataris sind jetzt unsere Freunde, das wissen wir. Aber du musst es natürlich zu so einer
wegen
Art...
Wegen den Gas.
Wie Olaf Scholz sagt, Gas.
Ja.
Das muss man natürlich wie so ein trojanisches Pferd machen. Das heißt, du kommst dahin als deutsche Delegation, im besten Falle auch noch als... Ich wollte jetzt Italienische sagen, das trifft es ja nicht ganz. Und du scheißt denen natürlich die ganze Zeit auf den Teppich, am besten in Regenbogenfarben, dass die natürlich alle kotzen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was haben wir uns hierher geholt? Und das wird in alle Herren Länder übertragen. Also, dass du sie andauernd natürlich penetrierst mit deiner westlichen Gesinnung, wo sie natürlich sagen, ach du Scheiße. So. Also am schönsten wäre es natürlich eigentlich, wenn sich, also in einer besseren Welt würden sich natürlich ausgerechnet in Katar die führenden Nationalspieler aller Länder outen und sagen so, Freunde, wir sind übrigens alle schwul und wir gehen jetzt hier alle Händchen halten vom Platz. Wird vermutlich nicht passieren, wäre aber eine schöne Vorstellung.
Wäre eine sehr schöne Vorstellung.
Sag mal, übrigens, noch ein Gedanke, früher unter Tuchel war der BVB ja die Pressingmaschine, ne? Da wollte er eine Pressingmaschine bauen. Ist das unter Terzic jetzt die Vollgasumlage?
Ich dachte, du meintest mit Pressingmaschine den Händedruck.
Hab ich auch gedacht.
Auch noch, ist doch schön. Ja, haben
ich will schwimmen gehen.
Ja. Ich habe eine ganz kurze Frage. Also da muss man den, wie du so schön sagst, die Hörerinnen und Hörer ganz kurz mal mitnehmen.
Mhm.
Ihr habt ja gerade eben gehört, dass Lukas Vogelsang über Uli Hoeneß geredet hat.
Mhm.
Und in Wirklichkeit, da ist nämlich geschnitten worden, in Wirklichkeit hat er sich versprochen und hat Dieter Hoeneß gesagt. Ich habe eine Frage an euch beide.
Ja.
Ja? Warum wird das bei Lukas geschnitten, während ihr wie die Hyänen euch auf mich stürzt, wenn ich meinen Namen falsch mache?
Was ist denn das deine Rolle?
Ja, damit dieses Sitcom auch noch einen Sinn hat.
Du bist der Joe Biden von Fußball MML. Wenn es dann heißt, guck mal, der Opa hat einen Fehler gemacht.
So, ich bin der Alex Jones.
Ja.
Übrigens, vergesst AG1, ich habe selber Pillen entwickelt.
Wow, sehr gut.
Nein, aber abschließend möchte ich einfach nochmal sagen, was mich an dieser Bobic-Sache gestört hat, auch wenn ich, sagen wir mal, zu 50-60% überhaupt nicht seiner Meinung bin, ist halt dieses Twitter-Gewitter. Und das ist genauso wie bei St. Pauli. Auch da finde ich das Gender-Sternchen im Zweifel übertrieben und einen beschissenen Marketing-Gag. Aber wenn ich dann wieder sehe, wie sich geäußert wird, Mike hat es ja vorgelesen, das kommt ja zwar aus unterschiedlichen Richtungen, aber ist der gleiche Reflex.
Mhm.
Und dann, ich habe immer keine Lust, wenn du merkst, dass der Reflex schon so klar ist, wo sich Leute damit ins Schaufenster stellen. Der eine sagt, St. Pauli, also das Bild ist auch völlig verquer, St. Pauli als linker Club hebt mit dem Gendersternchen den rechten Arm für die Bundesregierung. Das ist ja eins vor innerer Reichsparteitag am Millerntor-Stadion, deswegen tragen die da alle braun.
Ja.
So, da ist so, was macht ihr denn da? Ja. Und auf der anderen Seite sind dann die Jungs da von Hertha Base oder so oder ein paar andere Hauptstadtjournalisten, eigentlich sind es ja auch nur bessere Blogger, und die sauen dann den Bobic ab und hauen da drauf, wo du sagst, habt ihr mal das ganze Interview gelesen, ihr klippt da vier Antworten und so. Und dann habe ich keine Lust, dann stelle ich mich im Zweifel an die Seite von Freddy Bobic und sage, naja, hört euch die Argumente doch mal an, ihr müsst nicht dessen Meinung sein, aber geht doch nicht schon vom Esstisch, bevor das ganze Gespräch geführt wurde.
Genau, naja.
Tja. Ja. Wusstet ihr eigentlich, dass es Fußball-MML auch täglich gibt? Als Daily?
Nee.
Ja.
Wirklich?
Ja.
Das ist ja wie, quasi, das ist ja wie AG1.
Ja.
Nur halt zum Hören. Also täglich morgens fühlt man sich besser danach. Man hat das Gefühl, man geht fitter in den Tag.
Es ist ja eine Sendung, Lena Kassel mit wechselnden Gästen. Viermal die Woche kommt Mike, einmal die Woche kommt jemand anders.
Ja. Genau.
Ja, super, sehr gut.
Ja. Also ich, es ist mittlerweile auch Teil meiner Routine. Weil es einfach ist eine fantastische Sendung. Ich höre das jeden Morgen, das sind 20 Minuten, die nimmt man so mit und danach weiß man einfach viel mehr.
Ja, und wir können behaupten, wir hatten Lena Kassel schon an Bord, bevor sie ein internationaler Superstar war.
So ist es. Ne? Ja.
Sind
ja.
wir ein Ausbildungsverein jetzt eigentlich?
Wir sind ein Ausbildungsverein, so ist es.
Ja.
Sehr schöne Idee.
Ja, oder?
Wir sind quasi das Borussia Dortmund des Podcasts und Lena Kassel ist sozusagen...
Hallo, dafür sind wir viel zu weit oben.
Ja? Ach so.
Ja. Ah. Ja, das passt
nicht. Also du meinst, wir sind Bayern München, aber auch noch ein Ausbildungsverein.
Genau,
wir
sind Bayern sind beides.
Sind wir geil, Alter.
Ja,
na gut.
Wir sind das, was Bayern München gerne wäre. Wir sind ganz oben und auch ein Ausbildungsverein.
So ist es.
Ja.
Sehr gut. So, sehr gut. So halten wir es. So halten wir es. Sehr gut. Eine Sache, das geht jetzt an die Fans, weil da muss mir das jetzt mal einer sagen, als Tuchel konnte... Also als nach dem Spiel...
Wie geht das als Zweiter? Als Tuchel konnte?
Als Tuchel noch konnte. Also als Tuchel konnte, die Hand geschüttelt hatte und sie also festhielt, als ging es darum, dass Kalle Schwensen auf dem Kiez anderen Leuten in einer Dominanzgeste die Finger knormt.
Hallo Werner!
Schammernd. Da habe ich mich erinnert gefühlt an ein Spiel und das war, glaube ich, damals Valencia gegen, ich weiß es nicht mehr. Und da hatte ein Spieler von, ich glaube es war Valencia, ein Abwehrspieler, es war, glaube ich, nicht Ayala, hatte Pierluigi Collina, das muss ja italienische Liga gewesen sein, sonst Collina hat ja nicht in der spanischen Liga gepfiffen. Also, will sagen, es war ein Spiel. Es war entweder ein Spiel in der italienischen Liga oder es war ein Länderspiel. Mhm. Und da hatte ein Fußballer Collina zum Dank für seine Schiedsrichterleistung die Hand geschüttelt. Und wenn ich mich nicht irre, dann war es ein argentinischer Verteidiger. Und dann hatte man in dieser Szene, das habe ich natürlich damals geguckt bei La Ola im DSF, und dann hatte dieser Verteidiger Collina zum Dank für seine Schiedsrichterleistung die Hand geschüttelt und offensichtlich ein bisschen zu fest zugedrückt, woraufhin Collina mit dem einzigartigen Collina-Blick nur kurz guckte so, warte mal Freundchen, was war das denn jetzt hier gerade? Und ihm daraufhin die rote Karte gezeigt hat. Und da würde ich jetzt gerne mal wissen, und das ist natürlich also perfekt für unsere Community, die ja alle so verstrahlt sind wie wir, wer war das? Also im Rahmen welches Spiels war das?
Das finden Leute sehr, sehr schnell raus. Das ist
oder?
Ja die Schwarmintelligenz. Aber ist geil, ich dachte, du kommst ganz anders. Er hat ihm so fest die Hände gerückt, dass dem damals noch lockigen Collina vor Schreck die Haare ausgefallen
sind. Genau so war's.
Kannst du mal jetzt noch, weil mir das ein wirklich ein Bedürfnis ist, sagen, wenn wir schon so tief in der Geschichte des Fußballs sind, dass es die Zeitlupen bei Apple gibt, kannst du das noch machen? Das ist mein Wunsch.
Im Store? Im Apple Store?
Ja.
Ja.
Bei Entdecken Sie auf Apple. Es geht einfach nur darum, dass noch ein paar Leute, die jetzt wie Mickey aus dem Sommer kommen, weil wir haben noch sehr wenig Reaktionen, aber die Leute kommen, die tauchen jetzt aus diesem tiefen Sommerloch wieder auf. Sagt ihnen mal, wenn sie heute Mitglied werden, also wenn sie die Mitgliedschaft, das Abo abschließen, für 1,99 im Monat, kriegen sie jetzt sofort 7 Texte von mir gelesen. Ja. Für nur 1,99.
Also, 1,99, 7 Texte ab sofort heute Mitglied werden.
Bei Apple oder bei Spotify. Ne? Genau.
Okay. Also, ihr da draußen, Freunde, die Zeitlupen gibt's nämlich auch als Hörbuch. Und zwar ziemlich genau hier, wo ihr mich jetzt gerade hört, hat Lukas Vogelsang tagelang, wochenlang gesessen und hat...
Mach ruhig weiter.
Ja. Geht's raus, macht's Spotify, macht's Podcast. Nein, die Zeitlupen gibt's als Hörbuch. 1,99 im Monat als Abo.
Und direkt morgen 7 Texte.
Würdest du das eigentlich auch so machen, wenn es dein Buch als Hörbuch
gibt? Wieso? Ich untermale es dann nur gerade musikalisch, damit es ein bisschen...
Damit es so ein bisschen flodder kommt?
Ja, so, damit es so ein bisschen so ein bisschen verkaufsartiger kommt. Aber dann mache ich das. Bitte, mach
ruhig. Nee, mach ruhig weiter.
Wenn dich das, also wenn dich das schon irritiert... Also
das noch die fantastischen Zeitlupen gibt es jetzt als Hörbuch. 1,99 im Abo bei Spotify.
Das werden Sie aber auch sehen, zum Beispiel bei Apple, wenn Sie nämlich in die Podcast-Sektion bei Apple gehen, da ist das sehr prominent. Ja. Sehen Sie es unter Entdecken, es taucht sofort auf, es ist ja auch wunderbar gestaltet von Hands of God. Also werden Sie es sofort sehen, wenn Sie da hingehen und sagen, Moment mal, das ist doch der stilisierte Beckenbauer. Das ist Zeitlupen.
Ich sag mal so, 5 absolute Premium-Bewertungen, die ich alle selbst geschrieben habe von Handys von Freunden.
Ja.
Sehr also, bitte. Das ist einfach auch ein Ausrufezeichen. Ja. Geht dahin. Ja. Und vor allen Dingen, weil es ja pro Woche sonst einen Text gibt, wenn man aber jetzt wirklich anfängt, 7 sofort und dann wöchentlich ein.
Genau. Wahnsinn. Wahnsinn.
Ja.
So, hören Sie auch nächste Woche wieder Fußball MML, wenn es dann wieder heißt, das Meisterschaftsrennen ist schon durch.
Ja.
Borussia Dortmund verliert gegen, weiß nicht, gegen wen wird gespielt als nächstes.
Ist doch völlig egal.
Egal. Ne?
Ich habe ja letzte Woche auch gesagt, die Bayern, der Wolfsburg ist der erste Stolperstein. Aber dann sind die natürlich viel zu früh in der Saison gekommen. Ja, das war gar nichts.
Das ist richtig.
Herrlich.
Ja.
Alright.
Na gut.
Wollten wir nicht noch über die zweite Liga reden? Achso, oder das haben wir mit dem Sternchen getan.
Dann gibt es nur noch den Funfact zum Abschluss als Rauschmeister.
Ja, genau.
Die letzten 4 Tabellenplätze, also 18, 17, 16 und 15 in der zweiten Liga, werden wechselnd belegt von Absteiger, Aufsteiger, Absteiger, Aufsteiger. Bis auf Kaiserslautern, die ja irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln mit, oder was heißt dümpeln, die mit 7 Punkte schon haben.
Und
vielleicht die Überraschungsmannschaft dieser Zweitligasaison werden können, haben alle Neulinge der zweiten Liga von oben unten kommen bisher nie so performt. Und Bielefeld hat ja schon wieder einen Trainer gewechselt.
Erinnere ich mich noch, wer dieses Club damals an die Spitze geführt der zweiten Liga.
Nicht, dass sie einen Durchmarsch machen.
Das wäre geil. Und dann werden die Meister nächstes Jahr. Mit Terence Boyd, Fußballgott.
Das ist nicht mehr zu wiederholen, Herr Vogelsang. Also diese Operette wird in diesem Theater nicht mehr gesehen.
Ja, aber das gibt's dann nächstes, pass auf, das gibt's nächstes Jahr dann bei Amazon Prime als Serie. The Boyds. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.
Jetzt kommt die Werbung.
Alicia, wir machen diesen Podcast jetzt schon seit November 2022. Erinnerst du dich noch an unsere allererste Folge?
Ja.
Welches Stichwort fällt dir dazu ein?
Hitze.
Und was passiert bei Hitze?
Es tropft ganz viel. Unangenehme Gerüche verbreiten sich. Also mein absolutes Horrorszenario. Und deins auch.
Ja, sowohl für Podcasts als auch zum Beispiel in Interviewsituationen auf dem roten Teppich, wo gerne viel Licht ist, neige ich dazu, dass ich denke, dass ich stinke. Aber wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenke, ob mein Gegenüber denken könnte, dass ich stinke, lässt meine Konzentration fürs Wesentliche definitiv nach.
Weißt du noch bei der Tour, was mein größte Horrorszenario-Vorstellung war? Dass ich unangenehm rieche, dass ich mich nicht frisch genug fühle. Und ich hatte Gott sei Dank einen richtig, richtig tollen Partner, und zwar 8x4. Denn die Düfte von 8x4, oh mein Gott, die riechen nicht nur toll, du fühlst dich automatisch fast sogar wie frisch geduscht. Also du fühlst dich so frisch, du hast so einen klaren Kopf und du fühlst dich einfach fresh. Und deshalb bin ich unfassbar dankbar, dass 8x4 mir dann auch den Fresh Mind Effekt gezeigt hat.
Und was ist der Fresh Mind Effekt?
Dass gut zu riechen nachweislich die Stimmung hebt. Wenn ich gut rieche, dann bin ich der selbstbewussteste Mensch auf Erden. Wenn ich das Gefühl habe, ich könnte unangenehm riechen. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, dass mein Gegenüber sich das denkt und mir nicht kommunizieren kann, weil es der Person zu unangenehm ist. Und deswegen bin ich lieber wirklich ein Mensch, der übervorsichtig ist und wirklich krass darauf achtet, als mein Umfeld auch in diese Situation zu bringen.
Aber ich muss auch sagen, 8x4 gerade ist für mich auch so pure Nostalgie, weil Schulzeit, ich wusste gar nicht, was Parfum ist. Für mich war der einzige Duft, den ich kannte, 8x4. Schon alleine deswegen hebt 8x4 einfach meine Laune, weil ich so diese jugendliche Nostalgie und diese Leichtigkeit damit verbinde. Wo ich noch gedacht habe, keine Ahnung, meine 4 und Französisch ist mein größtes Problem der Welt.
Und weißt du, welcher mein persönlicher Favorit ist?
Ich weiß nicht, aber ich habe da vielleicht so eine Vermutung. Man munkelt, vielleicht gibt es da bald eine Überraschung im Einzelhandel.
Hör mal, denk mal zurück an Rosen. Und es gibt einen, der heißt Vibrant Flower. Das ist eine lilane Sprühdose. Oh mein Gott, das ist so ein schöner, blumiger, frischer Duft. Der lässt euch so selbstbewusst wirken. Wir haben ja gerade schon über Rosen gesprochen, deswegen würde ich an dieser Stelle nochmal einen ganz herzlichen Dank an 8x4 aussprechen. Danke für diese tolle Zusammenarbeit, schon bei Rosen, dann bei der Tour und jetzt auch im Podcast und noch auf ganz, ganz viele andere tolle Projekte, die folgen werden. Darauf könnt ihr gespannt sein. Deswegen ein ganz, ganz riesen Dank.
Da 8x4 auch mich mit diesem Podcast hier unterstützt, auch ein Dankeschön von mir. Und selbstverständlich gibt es alle Infos zu 8x4 im Linktree, in den Shownotes und auf 8x4.de.
Das war's mit der Werbung.